Liebe Vera, wie schön, dass du heute hier zu Gast im Podcast Goldene Flügel bist. Ich habe mich wirklich total auf die Aufnahme mit dir gefreut. Wir kennen uns ja noch gar nicht und deswegen habe ich so in der Vorbereitung gemerkt, ich freue mich echt, dich kennenzulernen. Das hat mir schon große Freude bereitet. Was hat dir heute schon große Freude bereitet?
Liebe Anna, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast mit dem wunderschönen Namen Goldene Flügel. Das hat mir Freude bereitet, dass wir beide uns heute kennenlernen und dass wir heute Morgen miteinander sprechen können.
Wie schön. Mir ist bei unserem ersten Kontakt gleich aufgefallen, dass du total wertschätzend und offen warst und so super responsive und einladend. Ich habe dir ja einfach bei LinkedIn geschrieben, so, hallo liebe Vera, hier, das ist der Podcast, hast du Lust mitzumachen? Und du kanntest mich ja gar nicht. Ich habe dir als Fremde einfach geschrieben. Und ich habe mich gefragt, wie machst du das und wie schaffst du das gleich so, hier mir eine Tür aufzumachen, obwohl ich dir ja fremd bin?
Also zum einen glaube ich, dass wenn Menschen wie du mit einem konkreten Anliegen mich anschreiben, dann hat das ja auf jeden Fall in der Regel ja einen Hintergrund. Also, ne, und ich bin ja immer offen und neugierig und insbesondere auch sehr auf der Suche nach Menschen, die ich noch nicht so gut kenne. Und der Name des Podcasts hat mir gut gefallen. Dann habe ich ein bisschen dein LinkedIn-Profil angeguckt. Das mache ich eigentlich immer. Und habe dann gesehen, dass wir so viele gemeinsame Interessen haben, wie Panda, Nushu, Verband der Unternehmerinnen und so, was du auch machst, das hat mich angesprochen und dann antworte ich. Also, und ich mag das gar nicht und ich kenne das aus meiner Arbeitszeit, wenn Menschen sich gar nicht melden oder wenn das ewig dauert und man immer hinterher fragt. Ich glaube, ich habe mir das auch vorgenommen, dass ich so gedacht habe, wenn ich das leisten kann, dann antworte ich auch. Und selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, nee, ich habe kein Interesse, wäre es auch eine Antwort gewesen. Und das hat mich so angesprochen.
Wie schön. Und ich finde diese Perspektive zu sagen, auch welche Gemeinsamkeiten haben wir eigentlich, das finde ich total schön, weil oft ja in der heutigen Welt so man sehr distanziert ist und auch eher versucht, sich so total abzugrenzen und wir Menschen ja aber eigentlich Verbundenheit suchen und diese Beziehung suchen. Wie schön, dass du mir da die Tür aufgemacht hast.
Sehr gerne.
Kommen wir mal dazu, wer du eigentlich bist. Auf deinem Buch ist aufgedruckt aus dem Leben einer außergewöhnlichen Managerin und für die ganzen Hörerinnen hier, wer bist du eigentlich und was macht dich so außergewöhnlich?
Also ich habe mich nicht als außergewöhnliche
Das ist immer schwierig, wenn man selber diese Frage bekommt.
Genau, also das hat eher der Verlag gemacht. Von mir ist eher der Titel Wir können Zukunft und das zeigt es. Ich bin ein optimistischer Mensch, habe ein langes Berufsleben hinter mir, überwiegend in großen Konzernen, davon fast die Hälfte der letzten 20 Jahre in Managementfunktionen, große Teams geleitet. Viel Technologie, viele schwierige Momente mit großen Restrukturierungen und einem Abschluss aus dem Konzernleben bei Bosch Building Technologies als Chief Digital Officer. Ein Job, den ich nach wie vor wundervoll finde, der einfach perspektivisch mehr nach vorne gerichtet ist, was entwickelt, sich um Strategien kümmert, um so Geschäftsmodelle und sonstige Dinge. Und ja, und dann während der Corona-Zeit hat sich dann so ein bisschen das Leben unserer damals noch vier Eltern ganz, ganz arg verschlechtert. Und wir wohnten ja in Bayern, mein Mann und ich, und haben unsere Eltern in Rheinland-Pfalz, einmal in Main, hier in der Eifel, wo wir auch leben, und mein Vater im Westerwald. Dann haben wir uns entschieden, eben ja, unsere Zelte in Bayern abzubrechen. Erstmal in der Pandemie mit lauter Homeoffice und Lockdown, also keine große Veränderung für mich, egal wo, kannst du mit deinem Laptop ja überall arbeiten. Aber so langsam hat sich dann irgendwie auch die Erkenntnis gereift, dass das eine gute Gelegenheit sein könnte, auch nochmal drüber nachzudenken, wie soll das jetzt eigentlich alles weitergehen? Und dann habe ich mich eben entschlossen, zum Ende September 22 zu kündigen und mich dann erstmal ganz dem zu verschreiben, hier anzukommen, um die Eltern sich zu kümmern. 2 Wochen nachdem ich aufgehört habe, ist mein Schwiegervater verstorben. 1,5 Jahre später meine Mutter und zwischendrin halt auch so ein ja, Einlassen auf ein anderes Leben oder auch auf einen anderen Fokus oder auf eine andere Wichtigkeit. Ja, das würde ich sagen, so nicht in aller Kürze, hoffe ich, reicht dir das aus, mich zu beschreiben.
Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, um tiefer einzusteigen. Der Punkt, wo oder den du gerade beschrieben hast, ich glaube, das war so 2021 oder 2022, so um die Zeit, oder? Das ist der Punkt, wo ich auch das erste Mal wirklich auf dich aufmerksam geworden bin. Das ging ja auch also ein bisschen durch die Medien.
Ein bisschen viel,
weil das ja doch sehr ungewöhnlich ist, sage ich mal, so eine sehr erfolgreiche Karriere auf einmal für die Pflege, also jetzt mal ein bisschen salopp gesprochen, einzutauschen. Wie war das für dich und glaubst du auch heute noch, dass das die richtige Entscheidung war, das so zu machen?
Fange ich mal mit dem zweiten an. Ja, es war auch die absolut richtige Entscheidung. Nicht nur wegen unserer Eltern, sondern auch wegen mir und uns als Familie. Ich glaube, das habe ich eben gestern, war ich wieder bei meinem Vater, der ja jetzt alleine lebt. Und irgendwie war das, ist das eine andere Form von Erfüllung und auch von Verbundenheit, die ich zumindest nie zu einem Arbeitgeber so aufbauen könnte.
Ja.
Damals, die Aufmerksamkeit hat mich hier erschlagen. Es ist ja dann sogar als allererstes ein Film gedreht worden über uns als Familie. Da waren alle noch da. Und was schön ist, dass wir jetzt so ein schönes Dokument haben aus dieser Zeit. Aber wenn ich mir das heute mit dem Abstand von fast 4 Jahren angucke, dann denke ich doch, meine Güte, wie war ich doch so gefangen, also nicht gefangen, aber so sehr getaktet aus diesem Managerleben, aus diesem irgendwo Vollzeit irgendwo arbeiten gehen, was ich ja eigentlich mein ganzes Leben gemacht habe. Und dann dieser Umschwenk. Ich habe das, also das hat sich natürlich auch nicht von heute auf morgen ergeben. Also wir haben da vor Jahren schon gesprochen, dass wir irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Der Zeitpunkt ist eher das Fragliche gewesen, nicht das Ob. Und das ist natürlich auch hilfreich, ne? Und wenn man da ein bisschen vorbereitet ist. Aber nee, also es war die richtige Entscheidung. Und auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen, würde ich immer wieder so machen. Also jetzt noch mehr sogar, weil mir diese Brisanz damals, und es hat sich Gott sei Dank eine Menge weiterentwickelt seitdem, hat mich doch überrascht, dass das so wahrgenommen wird. Was für mich und meine Familie gar nicht so war. Das siehst du ja nicht. Du tust es ja nicht für die Öffentlichkeit, sondern das war ja letzten Endes eine Entscheidung für uns als Familie.
Wie spannend. Dieser Podcast ist ja erwachsen, so ein bisschen auch aus meiner Coaching-Tätigkeit. Und viele meiner Klientinnen, ich sage immer, die sitzen dann so ein bisschen wie in der Zwangsjacke im goldenen Käfig. Die haben eigentlich alles. Und auf einmal fehlt dieses oder kommt dieses und jetzt, und was will ich eigentlich? Und ich finde, deswegen ist dein Beispiel so schön, dass du ganz, ganz, ganz klar sagst, Karriere oder dieser Weg ist was Tolles, diese Rollen sind was Tolles, aber ich habe nochmal eine ganz andere Erfüllung in der Verbundenheit und in der Familie gefunden. Das ist so ein total schönes Beispiel, finde ich, weil das sind ja auch die Dinge, die uns am Ende irgendwie glücklich machen, zufrieden machen, die unser Herz berühren irgendwie. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Schön. Du hast das Buch geschrieben, da haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Wir können Zukunft. Worum geht es in deinem Buch?
Um die Zukunft. Ich habe das ja gemeinsam mit einer Journalistin geschrieben, mit der Vera Hermes. Und da haben wir eben überlegt, was es sollte ein motivierendes, positiv in die Zukunft schauendes Buch sein, was ein paar autobiografische Hintergründe hat, aber was eben auch so Erfahrungen und auch Impulse weitergeben soll zu dem Thema Vertrauen, Führen, Ehrenamt, gemeinsame Dinge zu tun, aber auch, wo ist man einsam als Managerin, was ist so perspektivisch eigentlich das, was uns hilft, Entscheidungen zum Beispiel zu treffen, was sehr vielen Menschen sehr schwer fällt, mir Gott sei Dank nicht. Aber warum, was hilft uns denn dabei? Und so ist es so eine Mischung aus ein bisschen, aus Geschichten, eben aus meinem Berufsleben überwiegend oder aus meinem Leben überhaupt, verbunden mit Impulsen, die helfen können, zu sagen, ach so, das ist eine interessante Idee, das habe ich so noch nie gesehen oder noch nie versucht.
Spannend. Du hast gerade das Thema Entscheidungen treffen angesprochen. Gibt es eine Sache, die du sagen kannst, dann wird es leichter, Entscheidungen zu treffen?
Also ich finde, Entscheidungen nicht zu treffen, finde ich viel schlimmer. Also ich kann das aus meinem Führungsleben sagen. Das wird mir immer zurückgespiegelt, dass viele meiner Mitarbeitenden oder der Menschen aus den Teams gesagt haben, du kannst Entscheidungen treffen. Und ich fand das irgendwie normal, weil dafür bist du ja letzten Endes auch Führungskraft unter anderem, zu sagen, so, das machen wir jetzt. Aber ich habe dann im Laufe meines Berufslebens festgestellt, dass schwierige Entscheidungen, also einfache Entscheidungen, glaube ich, da brauchen wir nicht drüber reden, aber schwierige Entscheidungen ausgesessen werden, dass so eine Form von, also gerade bei Männern, und das war ja meine Hauptklientel, abgewägt wird, also in eine Richtung getrieben wird, schadet mir das jetzt oder nützt mir das? Was passiert, wenn? Natürlich muss man das abwägen und gerade bei großen Dingen, aber nicht zu entscheiden, zermürbt und vergiftet aus meiner Sicht so die Zusammenarbeit. Und eine Entscheidung zu treffen heißt abzuwägen schon, aber nicht unendlich zu sagen, was wäre, wenn, weil es kommt eh immer anders. Und da kann ich dir sagen, Anna, mein Leben jetzt, gerade auch mit den Situationen mit unseren Eltern, da kannst du nicht sagen, dass also ich plane maximal 2 Wochen voraus, weil immer irgendwas anderes passiert und du nie weißt, was kommt als nächstes. Und ich glaube, so dieses auch der Blick auf das Ende unseres Lebens und so hat nochmal gezeigt, wie viel Zeit du verplänkeln kannst, die dann weg ist. Ne? Und Zeit hat sowieso überhaupt eine ganz andere Bedeutung für mich bekommen.
Ja, ich bin auch Typ machen und entscheiden und dann weiterschauen, was passiert. Ich habe im Übrigen auch einen 2,5-jährigen Sohn gerade, da kann man auch nichts planen. Deswegen genau. Lieber entscheiden, als permanent in der Luft hängen. Ich kann das total gut nachempfinden. Lass uns nochmal einige Jahre zurückgehen, denn du hast ja einen Großteil deines Lebens, tatsächlich würde ich mal sagen, so einer eher klassischen Karriere gefolgt bis ins Top-Management. Und wenn ich richtig recherchiert habe, warst du lange bei Siemens, bei Fujitsu, bei Bosch. Ich glaube, immer sehr technologielastig. Erzähl uns doch mal von diesem Weg. Und was ich auch spannend finde, ich glaube, du hast das ganze Jahr ohne Studium gemacht, was ja zusätzlich noch sehr unüblich ist, oder? Erzähl uns mal ein bisschen über diese Reise oder Zeit oder ja.
Also die Wurzeln sind sicherlich, gehen zurück auf meine Ausbildung bei Siemens oder bei damals in der Tochtergesellschaft von Siemens. Und diese Ausbildung war eben für Abiturienten in den 80er Jahren, weil es kein duales Studium gab, schlichtweg. Also wenn man das so zurückblickt und natürlich die Jahrzehnte davor sowieso. Aber zu sagen, wir bilden eigentlich selbst aus, also das war eine interne Ausbildung mit einer internen Berufsschule, nur mit dem externen Prüfungen bei der IHK. Und ansonsten war die dafür gedacht, tatsächlich seinen eigenen Führungsnachwuchs auch auszubilden. Jetzt hat sich in den 80ern oder es war schon so die zweite Hälfte der 80er einiges geändert, weil eben die ersten dualen Studien aufkamen und auch die Quote derjenigen, die die Ausbildung gemacht haben, dann so war, dass die meisten zum Studium gegangen sind. Also ich glaube, wir waren, glaube ich, so sagen wir mal um die 25 in unserer Berufsschulklasse und ich glaube 5 oder 6 sind nicht zum Studium gegangen. Also das heißt, das Konzept hat nicht so richtig funktioniert, weil die meisten sind natürlich nicht mehr zurückgekommen. Ne? Und ich fand diese Ausbildung gigantisch gut. Also das war für mich toll und ich wollte halt einfach auch unabhängig sein und Geld verdienen und habe gedacht, naja, ich bin dann direkt zu Siemens gewechselt, in einen ganz anderen Bereich und habe gedacht, jetzt gucke ich mir das erstmal an. So, und dann habe ich dann mir das angeguckt und irgendwie hat mir Arbeiten immer Spaß gemacht und so. Ich war sehr lange dann im Vertrieb, in der Kundenschnittstelle, also ich komme ja aus dem kaufmännischen Bereich, aber ich hatte immer so ein bisschen Anteil Technik, was mir total gut gefallen hat. Und dann ging das erstmal irgendwie so seinen Weg. Und ich hatte viele tolle Chefs in der Zeit und auch sehr viel ältere Chefs, die dann aber auch, glaube ich, irgendwie so mir viel mehr gesehen haben, als ich jetzt hätte das selbst beschreiben können, weil ich hatte ja keinen Plan. Ich habe einfach gedacht, auch der Job macht mir Spaß, dann der nächste an, habe ich angefangen, Verantwortung zu übernehmen als stellvertretende Leitung von einem kleinen Team und so weiter und so fort. Und dann ergaben sich viele Umorganisationen bei Siemens und dann hatte ich die Gelegenheit, in die Führungsebene aufzusteigen. Und irgendwie weiß ich nicht, es ging dann immer so weiter voran, weil es hat mir dann auch Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht zu gestalten, es hat mir Spaß gemacht, an der Strategie mitzuarbeiten. Also schon so die unternehmerischen Komponenten haben mir mehr Spaß gemacht als die Routinetätigkeiten. Ich denke, würde auch sagen, Arbeit war meine absolute Leidenschaft. Also ich habe da so viel gesehen. Aber mein großes Ziel war schon immer, international zu arbeiten. Und dazu bin ich dann 2000 nach München gewechselt und hatte da die erstmal die Gelegenheit, wirklich auch mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten. Und das waren dann so der zweite Teil meines Lebens bis zum Ende, dass ich immer international gearbeitet habe. Und da waren dann halt verschiedene Führungsstile bis hin zu dem Zeitpunkt, dass ich einmal sehr stark in die Aufklärung des Compliance-Skandals von Siemens 2006 involviert war, weil zeitgleich war eigentlich schon das Bestreben der Siemens AG, die Telekommunikationsbereiche zu verkaufen, und ich mit in solchen Verhandlungsgesprächen war mit Private Equity und bin dann da auch 2008 hingewechselt, habe dann eine ganz andere Welt kennengelernt außerhalb von so einem Komfortriesen, sag ich mal, wo du ja alles hast. Die haben mich dann gleich zur Geschäftsführerin gemacht, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie soll das denn gehen? Ich habe doch gar keine Ahnung von Geschäftsführung. Ja, und irgendwie war es auch, glaube ich, immer so eine Mischung aus mehr aus Zielen und Herausforderungen erkennen. Und deshalb sage ich auch, mit diesen Entscheidungen treffen, da hast du ja oft nicht viel Zeit. Das geht ja oft wirklich im Stunden- oder Tagestakt. Und irgendwie dachte ich auch so, naja, bevor es andere machen, versuche ich es jetzt erstmal selbst. Also auch, ich glaube, ich bin auch immer so ein Risiko eingegangen, zu sagen, was soll denn passieren? Wenn es nicht geht, wird es schon irgendwas anderes geben. Mhm. So ist eigentlich der Weg gekommen. Und ich muss auch sagen, dieses Führen gerade in der Technik, als ich dann eben in die Supply Chain gegangen bin, also mit Produktion und Logistik, hat mir super viel Spaß gemacht. Zuerst die erste Zeit war dann sehr viel mit Brasilien und Griechenland und bei Fujitsu natürlich mit Japan und Taiwan und aber auch in Augsburg, diese Werksperspektive, auch diese mit den Menschen zu arbeiten, war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Das hat einfach mir sehr viel Einblick gebracht in, ja, produktive Arbeit auch, ne, was passiert, wie ist das in Krisen, wie wenn es schwierig wird mit Betriebsräten. Ich habe ja verschiedenste Sachen dort gemacht und irgendwie war das, glaube ich, wenn ich so zurückblicke, ich habe da oft drüber nachgedacht, war das, glaube ich, so immer so diese Sehnsucht, Unternehmerin sein zu wollen, also das Ganze zu sehen und nicht immer nur so eine Teilverantwortung, aus der ich dann sage, naja, ich habe das ja, ne, ich hätte das ja gemacht, aber jemand anderes da nicht, sondern ich habe mich immer ganzheitlich verantwortlich gefühlt und das fand ich sehr erstaunlich, weil das eigentlich in solchen Konzernen dir ja nicht gesagt wird. Also das ich glaube, da kam so der Boost nochmal aus dieser Private Equity Zeit. Und ich hatte da keine Angst vor. Es war manchmal ein bisschen viel, sehr viel, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, das liegt mir irgendwie.
Spannend. Ich bin ja auch ein Konzerngewächs ursprünglich, bevor ich mich für einen anderen Weg entschieden habe. Und ich kann das super gut nachempfinden. Ich war auch nie so der Typ, der dann gesagt hat, dafür bin ich nicht verantwortlich, sondern wie können wir diese Lösung schaffen. Und wenn ich richtig das gesehen habe, ist es ja sogar auch so, dass du jetzt eine eigene Beratung führst und ja sogar auch Unternehmerin geworden bist, richtig?
Genau.
Wie ist diese andere Perspektive jetzt für dich?
Ja, gut, das ist ja jetzt im kleinen Fein, lässt sich halt gut kombinieren mit meiner Haupttätigkeit, eben sich mit meiner Schwiegermutter und meinem Vater kümmern zu können, also zeitlich einfach diese Verfügbarkeit haben. Ich liebe diese Eigenbestimmtheit. Also das, glaube ich, ist was mir wirklich auch am Ende sehr, sehr stark Kraft gezogen hat, ist diese permanente Taktung in Meetings und Außenbestimmtheit. Und wenn du auf so einen Tag guckst, dann ist der halt vollgefüllt mit Konferenzen, also gerade natürlich in der Corona-Zeit mit den Online-Meetings. Aber wenn du dann am Ende des Tages bist, sagst du so, was war jetzt eigentlich heute? Und dann fällt dir vielleicht von den ganzen 10 Stunden oder 8 Stunden oder 9 Stunden, fallen dir vielleicht 15 Minuten ein, wo du sagst, das war wirklich irgendwie sinnvoll. Und das vermisse ich halt gar nicht. Und das finde ich halt heute schön. Und ich mache das aber gemeinsam mit meinem Mann Thomas, dass wir so versuchen, auch einmal unser Thema Teilhabe und Care-Arbeit doch irgendwie anders darzustellen, gerade für Arbeitgeber. Und ich merke natürlich auch, dass die Expertise weiterhin geschätzt wird. Es ist ein viel weniger intensives Leben, aber es ist halt ein komplett selbstbestimmtes. Also so, dass auch wenn Anfragen oder kleine Aufträge, es sind ja immer kleine Dinge, die ich machen kann, einfach weil es zeitlich sonst schwierig wird, dass ich dann aber auch sagen könnte, nein, das mache ich nicht. Und ich habe das auch schon gemacht. Und das ist ein gutes Gefühl. Und das hast du ja sonst, wenn du angestellt bist, nicht. Da gibt es Dinge, da sagst du auch innerlich, widerstrebt mir alles. Aber trotzdem musst du es irgendwie tun. Und ich habe auch festgestellt, im Laufe der, weiß ich nicht, also auch durch die Annäherung an die Familie, dass mein Urgroßvater, glaube ich, genau, dass der Unternehmer war. Und eigentlich mein Großvater auch, aber das war mir irgendwie nie so bewusst. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, ach, vielleicht ist es doch irgendwie, liegt es doch jetzt in den Wurzeln. In den Wurzeln. Und das ist ja auch irgendwie schön, ne, zu sagen, ich habe da, setzt so eine kleine Tradition fest. Weil die andere Seite waren alle Bauern und da habe ich definitiv keine Verbindung zu.
Spannend, das ist einer meiner Lebenswünsche, noch irgendwann einen Gnadenhof zu haben, weil ich Tiere
ehrlich?
So toll finde, ja.
Wie schön.
Das ist ein großes Vorhaben, aber
bisher oh, das ist auch ein tolles.
Real geworden. Aber ich hab noch Zeit.
Ein tolles Vorhaben, also sehr großer Respekt dafür.
Genau, weil ich immer denke, die müssen doch irgendwo hin, diese Tierchen. Mhm. Und zwar nicht zum Schlachter. Ich möchte mit dir gerne nochmal über deinen Werdegang sprechen, aber spezifisch nochmal aus dieser Perspektive Frau. Da habe ich nochmal in der Vorbereitung viel drüber nachgedacht. Ich war letzte Woche auch meiner Veranstaltung mit der Tijen Onaran, die sich ja auch sehr präsent eben für das Frausein und Frauenförderung in allen relevanten Bereichen einsetzt. Vom Club der europäischen Unternehmerinnen war das. Und da wurde eben dann viel auch nach dem Gespräch nochmal diskutiert, wie weit das Thema Gleichberechtigung, Frausein, Frauenkarriere, Frauenförderung heute eigentlich ist. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mich immer wohlgefühlt habe in meinen Rollen als junge Frau in den Thematiken Change, Transformation. Zuletzt habe ich nah am Board gearbeitet. Weiß ich jetzt nicht, ob ich es da immer so leicht hatte, ehrlich gesagt. Und es gab irgendwie Termine mit 10 Männern und mir, wo es ganz offensichtlich war, dass es mein Thema ist oder mein Team ist, um das es da geht. Und dann andere Männer sagen mussten, aber Anna sitzt doch im Raum, frag sie doch selber. Und da frage ich mich, hast du das auch erlebt? Das ist ja nochmal 20 Jahre zurück. Ich rede jetzt vom Jahr, weiß ich nicht, 2020 oder 2021. Jetzt sind wir im Jahr 2026, wir reden immer noch über diese Thematik, wie sichtbar sind Frauen eigentlich und wie ja, wirksam können sie eigentlich auch dann arbeiten. Und ich habe so ja, in der Vorbereitung gedacht, auch ja, Bosch, Fujitsu, Siemens sind ja auch sehr, weiß nicht, ob heute immer noch, aber wahrscheinlich lange männerdominierte, männerdominierte Unternehmen. Und du merkst, während ich spreche, mir fällt es auch so ein bisschen schwer, weil ich gar nicht immer so in diese Stereotypenkiste greifen will. Nichtsdestotrotz habe ich mich echt gefragt, ja, wie war das für dich auch, vielleicht ist das die Frage, Frau zu sein in diesem Kontext und auch Frau auf einem sehr erfolgreichen Weg?
Zuallererst war das einfach anders zu sein als alle anderen. Mhm. Und ich habe ja, ich glaube, zu mehr als 95%, also in den Führungstätigkeiten auf jeden Fall mit Männern zusammengearbeitet und hatte vielleicht auch, weil ich so angefangen habe, als das irgendwie kein so richtiges Thema, also es war immer ein Thema und natürlich haben, als ich nach der Ausbildung war, die älteren Herren mich dann meistens so als Kind gesehen, ne, und dann auch oft gesagt, so Kind, das kannst du doch nicht machen. Aber in der Zeit war das ja, gab es ja keine, also weißt du, für mich war das ja, ich habe das nicht von außen gesehen, sondern von innen. Also meine Motivation war da zu arbeiten. Da gab es auch viele Frauen in den ersten Jahren. Natürlich haben die andere Tätigkeiten gemacht und ich habe mich ja lange Zeit damit überhaupt noch nicht beschäftigt. Was kommt denn als nächstes? Ich habe dann auch in vielen Organisationen in den 90er Jahren schon gearbeitet, wo es doch viele Frauen gab, also in Kolleginnen dann gab oder auch in anderen, wo das Thema überhaupt nicht war. Mhm. Auch mit Chefs, die teilweise Auslandserfahrungen hatten bei Siemens und irgendwie war das da nicht so thematisiert. Also es gab bestimmt Situationen, natürlich, und wenn man so an bestimmte Dinge denkt, an Konferenzen oder so, klar. Ne? Aber in dem Bereich private Kommunikationssysteme war das irgendwie gut. Also da war das sehr viel ausgewogener als in anderen Siemens-Bereichen. Also ich glaube, da hatte ich einfach sehr großes Glück, dass ich in einem Bereich war, wo das jetzt nicht so, also ganz viele Jahre kein Thema war. Und in der Führung später, also dann waren es auch so, dass ich also schon auch wirklich Förderer hatte und immer nur Männer natürlich, die gesehen haben, ich habe da irgendwie, ich kann was die nicht können und haben mich dann mitgezogen. Und das auch war für mich normal. Also wenn du keinen Vergleich hast und so. Ich glaube, das kam sehr spät. Eigentlich fast erst in der Fujitsu-Zeit. Also auch bei Private Equity mit Amerikanern und waren andere Themen schwierig. Und natürlich ist es hart geworden, insbesondere wenn es halt so schwierige Dinge waren wie Standortschließungen und sonst was. Aber das überlässt man ja gerne Frauen.
Die Härte des Themas hat ja gar nichts mit dem Geschlecht zu tun am Ende, nein, sondern es ist für jeden, der so ein Thema managen muss, ein hartes Thema.
Genau. Und da war auch keine Konkurrenz. Also das haben die mir gerne überlassen. Weißt du, das ist ja dann so, dass du sagst, das macht ja keiner wirklich gerne. Aber ich habe gemerkt, so in Krisenzeiten kommen viele meiner Fähigkeiten einfach hoch und ich dann auch gemerkt habe, ich kann das irgendwie gut. Also ich habe da keine Angst vor, ich wachse da oft über mich hinaus, ich kann gut kommunizieren, ich kann spüren, was passiert. Also das sind, glaube ich, so diese, da habe ich mich auch wieder so sehr viel mehr auf mich und mein ganz enges Umfeld, was in den Phasen immer sehr toll war. Ich hatte da wirklich immer super gute Teams, aber vielleicht auch so instinktiv die Leute so zusammengestellt, dass ich das Gefühl hatte, wir können das gemeinsam irgendwie gut wuppen. Es ist ja nie einer alleine. Ich stand da zwar in der ersten Reihe, aber das geht ja nur, wenn du wirklich ein gutes Team hast. Und irgendwie habe ich dann aber zu Fujitsus Zeiten oder schon am Ende der Unify Zeiten habe ich schon gemerkt, so irgendwie da verändert sich was. Ne? Da kommen also viele junge Frauen hoch und viele in dem Unternehmen gucken auch und würden gerne meine Unterstützung haben oder haben sich gefreut, dass eine Frau in so einer Position, bei Fujitsu war ich ja die erste in der Technologie und auf der technischen Seite ist es nochmal anders, also Werksleute oder auch so Logistiker und so, sie sind irgendwie viel pragmatischer, da ist nicht, also vielleicht habe ich mir auch diese Ecke da gesucht, weil es da nicht so war, dass da irgendwie viel Konkurrenz war. Auf der Einkaufsseite schon eher, aber nicht jetzt unbedingt da, wo man generell den Maschinenraum verortet in so einem Unternehmen. Da ist nicht, da geht's darum, dass das Ding läuft und da war nicht so dieser Konkurrenzteil groß. Da waren immer gemischte Teams und mit den Japanern war es natürlich nochmal eine ganz neue Erfahrung. Die hatten gar keinen, die haben sich ja für mich entschieden. Also aus Japan heraus per Video, damals, und ich fand das sehr mutig von denen, weil die ja keine Erfahrung hatten, aber die haben so geguckt, was ich gemacht habe und das wurde später dann auch wieder gebraucht und dachte, wenn die sich sogar für eine Frau in der Technik entscheiden können, dann ist das irgendwie auch interessant, ne? Also so habe ich mir das dann, also und das war dann auch interessant, so wie das Umgehen war. Und ganz knallhart war es eigentlich dann bei Bosch, da war es, würde ich sagen, mal das konservativste Umfeld und das war ja jetzt wirklich so 20 Jahre später oder 15 Jahre später und dachte mir so, naja, das wird jetzt hier irgendwie alles doch easy sein. Nee, war es nicht. Und da war es irgendwie nochmal irgendwie ganz besonders und fand ich ganz, es kommt natürlich auch aus dem ganzen Automotive-Umfeld, das sieht man ja jetzt gerade so, ne? Das ist ein ganz anderer Führungsstil und sehr viel konservativer für mich empfunden als in Japan und das fand ich krass. Ne? Und da ist natürlich schon so. Und dann habe ich eben in der ganzen Zeit gedacht, nee, ich möchte gerne, also wenn das so ist, dass Frauen sagen, so, sie brauchen auch Unterstützung aus Managementkreisen, dann möchte ich nicht eine Frau sein, die sagt, naja, ich habe sie auch allein geschafft, dann musst du halt gucken, wie es irgendwie geht. Sondern habe mir da schon irgendwie so gedacht, ich möchte auch gucken, dass ich in Englisch Empowerment betreibe und sage, ich möchte den Weg auch da irgendwie ebnen und ganz besonders nochmal auf die Frauen achten. Und so ist ja dann auch mein Engagement entstanden, gerade in der Technologie. Und ich finde das krass, was jetzt im Moment gerade passiert, belastet mich sehr, obwohl ich jetzt persönlich ja nicht betroffen bin. Aber ich merke das schon auch in dem Umfeld, ob ich jetzt auch, wenn ich Vorträge halte, je nachdem, in so Wirtschaftsverbänden oder auch was mir Freundinnen oder ehemalige Kolleginnen erzählen, es ist schon sehr traurig, dass wir so gut vorangekommen sind und jetzt wieder so gefühlt ein paar Schritte zurückgehen müssen.
Ich kriege Gänsehaut, während du das sagst, weil das für mich wirklich, also ich sehe natürlich die Realität, aber ich kann das wirklich, wirklich tief in mir drin nicht verstehen, dass wir so viel Energie damit verschwenden, diese Thematik wirklich immer noch zu diskutieren und versuchen, es recht zurechtzurücken, weil ich gar nicht verstehe, was es da zurechtzurücken gibt. Also entweder jemand ist kompetent oder jemand ist nicht kompetent und dann ist es egal, ob jemand lange Haare hat, kurze Haare hat, Brüste hat, weißes, schwarzes, was auch immer. Und das ist wirklich, 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 wirklich nichts. Also ich kann das nicht greifen für mich, weil das für mich ganz selbstverständlich ist, dass es kein Thema sein sollte. Und ich sehe die Realität schon, das heißt ja nicht, dass ich das ausprobiere.
Nee, nee.
Ich kann das nicht nachempfinden, warum man so viel Energie damit verschwendet.
Ich glaube, es geht nicht um diese Punkte, Anna, leider muss ich dir das sagen, weil es geht um Macht. Es geht halt um Macht und Patriarchat und die Rolle der Frau. Ich meine, die Frauen sind so gut ausgebildet wie nie in der Neuzeit, sind sehr selbstbewusst, entscheiden, wollen sehr viel darüber entscheiden, ob sie gebären oder nicht. Und das ist einer der Schlüssel. Das können halt Männer nicht. Alles andere können sie ja sowieso besser. Aber das können sie halt nicht. Und die Fortpflanzung und das Fortbestehen der, ne, der menschlichen Gruppen hängt ja nun mal davon ab, dass genügend Kinder, das hast du selbst gerade gesagt, du bist junge Mutter. Ja. Und ich glaube, diese Angst vor dieser, und Männer denken da ja anders, vor dieser Macht der Frauen, und vor dieser Haltung und vielleicht auch vor der Vernetzung, das ist vielleicht so evident wie nie von Männern gefühlt. Für uns ja selbstverständlich. Aber ich glaube, dass aus dieser Ecke nochmal diese große Angst und Sorge kommt, sehr viel zu verlieren, was wahrscheinlich korrekt ist, wenn man das aus der Perspektive. Wir sagen, es gibt eigentlich mehr zu gewinnen. Und ich kann das jetzt einfach noch mal kurz übertragen auf meine schwierigsten Krisen. Da waren eigentlich alles Frauen, die das durchgezogen haben. Ich habe das mit Anwältin. Also wenn man das wirklich, das wäre eigentlich mal veröffentlichungswürdig, die wichtigsten und finanziell von der Tragweite her größten Themen haben alles Frauen geregelt in meinem Berufsleben. Obwohl es so wenige nur gab. Und das muss ja was, also das muss ja was bedeuten. Das ist nicht einmal passiert, das ist in drei verschiedenen Firmen passiert. Also es muss was zu bedeuten haben, dass wir anders eben umgehen können mit diesen schwierigen Veränderungen oder diesen schwierigen Projekten, Prozessen oder sonstigen Dingen. Und ich glaube, dass diese, ja, dass auch so ein bisschen dieser Kipppunkt erreicht ist, ne, wo man auch merkt, Frauen haben vielleicht doch eine größere Sensibilität auch dem, was passiert mit unserer Natur, mit unserer Umwelt, mit unserer Gesellschaft. Und am Ende ist es dann doch, wenn ich das aus dem Machtblick gucke und gerade diese mächtigen Männer, die gerade so in den Ländern an der Regierung sind, ist es halt das Martialische.
Ja.
Also eher vernichte ich, als dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze.
Ja, und das ist so, also das schmerzt mir sehr.
Ja. Es beschäftigt mich auch jeden Tag. Also ich versuche nur morgens ein bisschen zu gucken, was ist, aber es macht mir sehr viel Traurigkeit, würde ich sagen, ist das überwiegend. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein ängstlicher Typ, aber doch vergleiche ich das und ich glaube, es nützt dann wirklich nur, sich auf seinen eigenen Einflusskreis überwiegend zurückzuziehen, aber es belastet mich auch sehr.
Ja, kann ich unterschreiben, dem ist nichts hinzuzufügen tatsächlich. Genau. Muss ich einmal durchatmen an der Stelle, weil es ist einfach sehr real und ich glaube, eine andere Perspektive täte dieser Welt wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal auf dein Engagement eingehen. Das passt ganz gut, weil du bist ja nicht diejenige, die an so einer Stelle den Kopf in den Sand steckt, sondern du bist jemand, der sagt, nee, machen statt meckern, glaube ich, ist ja auch so einer deiner Sprüche. Und das eine, eben wofür du dich ja sehr einsetzt, ist, dass du eben auch für die Förderung der Frauen dich sehr einsetzt und ja auch tatsächlich Awards dafür gewonnen hast, wenn ich das richtig gesehen habe. Da habe ich mich gefragt, wie fühlt sich sowas an, wenn man so für sowas eigentlich Altruistisches auf einmal was gewinnt?
Naja, gut, ich war sehr, sehr überrascht beim ersten Mal, kann ich sagen. Ja, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich brauche hier Medaillen oder Urkunden in meinem Regal, um was zu tun. Diese erste Auszeichnung, Frauen, die die Wirtschaft revolutionieren, gefiel mir natürlich gut, weil ich glaube, ich würde eher als Revolutionärin bezeichnet als angepasster Mensch und auch die mit Ausgezeichneten war interessante Perspektive für mich auch neu. Und der Emotion Award, der eben für Frauen in Führung mir verliehen wurde, das fand ich schon richtig toll, weil, ne, also du wenn man so ist wie ich und auch nicht unbedingt sehr viele Vergleichsmöglichkeiten hier hat, also andere Frauen, die wie so, dann empfindet man das ja nicht. Also ich bin halt meinen Weg gegangen und war überzeugt und wurde mir auch zurückgespiegelt, dass der gut ist. Und dann bin ich weitergegangen, aber auch da wieder, ich habe ja nicht dran gedacht, wie nimmt die Außenwelt das wahr? Aber anscheinend ist das ja was wahrgenommen wird. Und das ist schon was natürlich einem schmeichelt und man sich freut. Und in der Hoffnung aber, dass es irgendwann nicht mehr nötig ist, sowas einfach besonders auszuzeichnen. Ne? Und sondern zu sagen, ne, es ist halt, der Wunsch wäre schon, dass die Mehrheit das eben auch als eigene Tragfähigkeit empfindet, sich zu engagieren, für die Gesellschaft was zu tun. Aber ich kann dir sagen, also es ist sehr schön, diese Preise zu haben, aber das war niemals eine Motivation, einen Preis zu bekommen oder so.
Mhm. Und du hast ja auch noch ein anderes großes Thema, für das du dich sehr eingesetzt hast. Und zwar habe ich das in meiner Recherche gesehen, dass du selber oder deine Familie ja auch von der Flut im Ahrtal so sehr betroffen warst. Und dann hast du ja die Initiative Flutmut gegründet. Kannst du uns von der Zeit nochmal erzählen? Ganz pragmatisch habe ich mich gefragt, woher nimmst du die Zeit und die Energie, das auch alles zu machen, weil du hast dann die Pflege, den Job, das Engagement und auch dein Tag hat ja nur 24 Stunden.
Na, jetzt war das ja nicht immer alles gleichzeitig, sondern das sieht vielleicht dann so aus, aber also nochmal kurz so zur Ahrtalflut. Also das Ahrtal ist das Nachbartal hier von uns und in der Zeit haben wir noch in Bayern gewohnt, mein Mann war aber schon hier und auch hier läuft so ein kleiner Fluss durch die Stadt und er hat dann schon gesagt, boah, es regnet massiv und ganz viel und irgendwie hat er mir dann Bilder geschickt und zwar ist es ganz ungewöhnlich für Thomas, dass der so viel sich gemeldet hat. Da habe ich schon gedacht, was ist denn da los? Und wie gesagt, aus Bayern hast du nicht so sehr viel mitgekriegt und dann hat er mir die Bilder geschickt, dass es eben also wirklich richtig stark überflutet ist und meine Schwiegereltern wohnen an diesem, oder haben da, ja, meine Schwiegermutter jetzt noch, damals die beiden haben an diesem Bach gewohnt oder an diesem kleinen Fluss und hatten eigentlich Glück, dass sie ein bisschen höher, also dass da der Straße angestiegen ist und so kam das Wasser nicht hin. Aber ich glaube, was mich am meisten erschreckt hat, und es war dann auch schon so, war ja schon in der Bewegung, dass wir umziehen, dass die diese Gefahr nicht einschätzen konnten. Also für sich haben die irgendwie eingeschätzt als, naja, es hat viel Regen, aber das wird schon irgendwie so sein wie immer. Und das war so der Beginn der Dramaturgie. Ich bin ja dann mit Ahmed, unserem Pflegesohn, zusammen hier hochgefahren, und weil wir irgendwie gemerkt haben, das ist doch massiver. Und ich war dann auch wirklich von großer Sorge. Und erst als ich hier war, also einen Tag später oder zwei Tage später, kamen dann so langsam die Nachrichten durch, weil du musst dir vorstellen, es waren auch oft die Energieversorgung unterbrochen, das Mobilnetz. Und dann kamen erst die Nachrichten vom Ahrtal. Und da haben mich auch die zwei Sachen am meisten berührt. Einmal dieses Heim der Lebenshilfe, wo eben eingeschränkte Menschen, die sich nicht bewegen konnten, ertrunken sind. In der Nacht, weil da einfach keine genügende Warnung da war und die Einschätzung der Gefahr nicht da war. Also weil einfach die Erfahrung da gefehlt hat. Es gab also immer viel Hochwasser in der Gegend und ich glaube, das hat man einfach gedacht, naja, es ist halt eins der schlimmeren Sorte, aber dass es eben so lebensbedrohlich wird. Und dann eben so nach und nach sickerten ja dann auch gerade das ältere Menschen, ne, die eben auch gedacht, keine Unterstützung hatten oder das nicht mitbekommen haben und so. Das, also diese Anzahl der Toten in meiner Nachbarschaft, also mit über 180 Menschen, das fand ich krass. Also da habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt? Das ist eine Katastrophe. Und eben auch hier bei uns, wo wir jetzt wohnen, etwas weiter unten, wurde eine Sutterer-Wohnung überschwemmt und dann haben die auch noch einen Mann rausgeholt, der nicht raus wollte. Und also das war irgendwie alles so nah plötzlich, also nicht im Fernsehen, was von aus Bangladesch oder sonst wo, ne, sondern das war einfach ganz nah. Und auch dieses Wetterphänomen, also dass das so krass war, da so, und dann habe ich gedacht, was kann ich denn jetzt machen? Also, und ich glaube, da geht bei mir einfach mein Krisenmodus an und dachte so, das kannst du jetzt nicht einfach so geschehen lassen und beobachten, sondern was kann ich denn gut? Ich kann gut kommunizieren, ich habe ein Riesennetzwerk, damals noch über Twitter, aus dem ich dann nach dem Verkauf an X ausgestiegen bin, aber damals war es das Top-Netzwerk, sehr schnell Nachrichten abzusetzen und dann habe ich so irgendwie gemerkt, ich muss jetzt einfach mal darüber berichten und sagen, hallo, hier ist eine Katastrophe. Und dann kam ganz viel Zuspruch von Menschen. Und dann habe ich gedacht, so ja, vielleicht können wir so eine Initiative, und du siehst, Mut zieht sich durch mein Leben, also haben wir das als Flutmut genannt, können wir so eine Kommunikationsinitiative tun, also einmal um zu zeigen, es tut sich was, das war dann so im Nachgang, und wo können wir letztendlich unterstützen, aber auch die Menschen zu Wort kommen zu lassen, die irgendwie ja so paralysiert waren im Ahrtal von dieser Katastrophe, dass sie eine Plattform kriegen, und habe dann aber auch über diesen Weg ganz viel Unterstützung eingesammelt. Manchmal waren es Menschen, die einfach gesagt haben, ich möchte ganz konkret jemandem helfen, dass eine Freundin eine Waschmaschine gekauft hat für jemanden, oder dann ganz toll, ich über meine IT-Netzwerke die Firma Bechtle gefunden habe, die dann ein ganzes Rechenzentrum wieder aufgebaut hat von der Gleichstellungsstelle, wo auch viele Kurse, also Online-Kurse oder PC-Kurse für Frauen gemacht wurden. Also so viel, also ich konnte einfach gut Menschen miteinander verbinden und auch gut um Hilfe bitten, und das war so der Beginn dessen, und dann haben wir das ganz lange gemacht und haben das dann aber jetzt an die Stiftung Ahrtal übergeben, die weiterhin eben sich da massiv um die Unterstützung der Leute kümmert, und das war irgendwie so auch was Konkretes, weißt du, das war nicht so im Internet, sondern das war irgendwie ganz konkret. Ich bin dann auch später ganz oft hin, und ich war jetzt nicht mehr ganz so oft, aber doch von Zeit zu Zeit fahren wir hin. Und das ist anzugucken, wie das aussieht, wenn so eine Wasserfontäne, das ist unfassbar. Also ich habe so ein Ausmaß an Zerstörung, und auch die Menschen, diese Gesichter, diese Ausdruckslosigkeit und Fassungslosigkeit, das hat mich sehr, sehr betroffen gemacht.
Und bin auch immer sehr berührt, deswegen muss ich auch immer kurz schlucken. Was ich so höre oder ich finde, du machst das so sehr einfach und sehr niedrigschwellig. Also du sagst nicht, da haben wir jetzt erstmal überlegt und geplant und eine Taskforce aufgesetzt, sondern du hast einfach gemacht und dich so vorgerobbt. Und das finde ich auch so schön, und ich glaube, davon kann sich jede so für den Alltag was mitnehmen. Was ist der nächste konkrete Schritt und nicht erstmal 47 Planungswochen, weil dann ist schon wieder zu spät. Und das finde ich so auch so ein schönes Takeaway irgendwie. Was ist der nächste konkrete Schritt irgendwie?
Ja, und natürlich ist die Welt komplex, und natürlich bestand auch meine Berufswelt oft aus Komplexen. Aber ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir versuchen, diese ganze Komplexität auf einmal zu bearbeiten, sondern alles fängt mit dem nächsten Schritt an. Ne? Kannst du von deinem Kind ja sagen, das Laufen lernst du ja auch Schritt für Schritt. Ne? Und wenn ich jetzt an meinen Vater denke, die Schritte werden langsamer, also die Geschwindigkeit ändert sich. Aber eigentlich ist es immer ein Schritt nach dem anderen. Ja. Und ich glaube, wenn man das verinnerlicht und sagt, so, ne, das kommt nicht drauf an, schon zu denken, was passiert jetzt, was ist jetzt in einem halben Jahr, sondern was kann ich jetzt ganz konkret machen? Und dazu, glaube ich, braucht es ganz viel Aufmerksamkeit, zu gucken, was passiert da gerade drumherum, und auch von Demut zu sagen, es geht jetzt nicht um mich, es geht darum, na, was können meine Fähigkeiten oder was kann ich jetzt ganz konkret tun? Und andere brauchen Hilfe. Also hier geht es jetzt darum, jemanden zu unterstützen oder mehrere zu unterstützen oder zu gucken, aha, das ist was Größeres, da braucht es noch mehr Hilfe substanziell. Aber auch mit Menschen umgehen zu können, die so eine Katastrophe erlebt haben. Das war schon teilweise einschneidend zu sehen, was das mit Menschen macht. Also, ne, also an Angst oder an großer Unsicherheit, auch an sehr großer Wut und Ärger. Und ich bin ja ein sehr politischer Mensch, also auch dieses ganze System dahinter zu versuchen zu verstehen. Jetzt war ich ja in Rheinland-Pfalz nicht so bewandert. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf die Landtagswahlen, die bei uns im März sind, weil dieses Thema ja nicht weg ist. Es ist auch so, so, ich glaube, ich war auch dann so erschüttert, dass ich PolitikerInnen, die verantwortlich waren, jetzt natürlich nicht persönlich, weil sie nicht das persönlich, aber dass es so schwer fällt, sich zu entschuldigen, was auch so ein Thema ist, wo ich so sage, ne, also natürlich entschuldigen die sich nicht für sich selbst, aber für das System, was versagt hat. Und das Menschen zu verwehren, weißt du, dass sie da wenigstens das Gefühl haben, so, ja, die anderen sehen das auch so, das alles so zu erleben, fand ich ganz krass. Das war mir bis dahin, also zumindest so nah, nie begegnet.
dass man das so auch wirklich realisiert und auch fühlen kann, ne?
Ja, auch so die Hilflosigkeit und die Ohnmacht und dieses, ja, und deswegen, das kann ich nicht ertragen. Das kann ich mal kurz ertragen, aber dann bin ich doch eher Macherin und sage, jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Fangen wir mal irgendwo an und dann wird sich der Rest schon irgendwie ergeben.
Was macht Vera heute? Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was alles schon passiert ist. Wie sieht ganz praktisch dein Alltag aus heute? Womit beschäftigst du dich heute? Was machst du heute alles so?
Naja gut, ich habe zwei feste Tage. Mein Vater lebt ja so eine gute Stunde entfernt von uns und zwei feste Tage, wo ich zu ihm hinfahre und wir viele Sachen zusammen machen, aber auch einfach nur Zeit miteinander verbringen. In der Zwischenzeit hier zu Hause ist es so, dass meine Schwiegermutter ab und an vorbeikommt und wir auch da gucken, was können wir irgendwie so tun. Also ich knall mir meinen Tag auf jeden Fall nicht mehr so voll, wie das früher war. Manchmal überlege ich mir Konzepte, dann bereite ich vor. Ich bin ja Gastdozentin an der Fachhochschule in Dresden. Da war ich jetzt vom November bis Januar ganz gut beschäftigt, nochmal den Unterricht zu überlegen, ob das so bleiben kann oder was sich ändert. Oft führe ich Gespräche. Ich habe ein paar kleine Projekte, bereite Vorträge vor, lese sehr viel, informiere mich sehr viel, denke öfters nach, faulenze mal zwischendrin. Also ich möchte jetzt mit Sport regelmäßiger anfangen, Krafttraining und mit dem Hund gehen wir spazieren. Thomas und ich haben natürlich viel mehr Zeit miteinander, die wir so verbringen können. Ach, es gibt eigentlich keinen so geregelten, ich bin nicht so ein Mensch, der so einen geregelten Plan hat. Es kommt immer so drauf an, eine Woche nach der anderen.
Klingt schön, klingt für mich jetzt auch schon sehr erstrebenswert. Das ist ja auch, deswegen glaube ich, habe ich mich auch so auf das Gespräch gefreut. So was kann ich selber auch noch lernen. Und ich finde, ich merke auf jeden Fall immer mehr diesen Wunsch auch, dass ich gar nicht mehr so dieses, keine Ahnung, Titel oder Rolle oder was auch immer, sondern was bringt wirklich Freude in mein Leben? Was bringt Verbundenheit? Was möchte ich wirklich, wirklich machen mit dieser Zeit hier auf der Erde? Mit wem möchte ich die Zeit verbringen? Und merke, dass ich mich da so irgendwie viel mehr und jetzt schon in diese Richtung ausrichte. Wohlwissend, dass ich auch immer einen Cashflow brauche, aber ich glaube, den kann man auch also nicht nur über dieses klassische System generieren, genau.
Nee, ich glaube, das ändert sich ja sowieso, sieht man ja gerade. Und Technologie wird ja gerade heiß diskutiert. Was hat KI für einen Einfluss auf alles? Und wie wird, ne? Also es ist auch interessant zu sehen, wie verändert sich die Arbeitswelt. Auch damit beschäftige ich mich sehr viel, insbesondere auch um dem Thema wegzugehen von diesen Standardmodellen, 8 Stunden, 40 Stunden die Woche, ne, und auch die Diskussion über die Generationen, die nachkommen. Also diese ganzen Veränderungen, das merkt man, das spürt man ja so, das System knirscht ja richtig und da sind viele Dinge zu lösen und da halt ist halt auch für wahnsinnig wichtig, dass wir zwischen den verschiedenen Generationen zusammenarbeiten und überlegen und die Leute auch mit einbeziehen. Mich regt das so auf, wenn über dieses Pflegesystem und das Ganze immer Menschen sprechen, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben irgendwas damit zu tun hatten. Aber ich finde viel mehr Bürgerbeteiligung zum Beispiel wichtig. Ich fände es viel schöner, wenn wir viel mehr Expertise temporär von Menschen einholen, die diese Expertise, diese Erfahrung gerade machen und wie sehen die auf das System und verschiedenste Menschen mit reinbringen und auch dafür sich dann irgendwie Zeit zu nehmen und zu sagen, ja, was ist denn jetzt so mein Learning und wie kann man das, vielleicht kann man das übertragen, kann man das nicht übertragen, aber sozusagen, ich glaube, das, was aus der Welt, aus der ich komme und in die ich vielleicht auch nie wirklich richtig gepasst habe oder nie passen wollte, das geht irgendwie so weiter. Also, ne, und ich finde, auch ich habe es ja, mein Weg war ja jetzt nicht der 0815 ist. Also 0815 geht, glaube ich, auch nicht mehr. Die Welt ist so schwierig und so angreifbar sind unsere Systeme, dass wir einfach diese Flexibilität und auch diese Form von, warum ist jetzt das nur wichtig, dass es mir gut geht? Es geht darum, dass es uns gut geht. Und wer ist uns? Und wie definiere ich denn meinen Einflusskreis? Ich finde es zum Beispiel total schön, dass ich heute viel mehr Zeit für meine Freundinnen habe, wenn die mal ein Gespräch brauchen oder ich besuche die auch öfters, wo ich so denke, die haben so oft auf mich Rücksicht genommen, ne? Und dass man so irgendwie auch sagen kann, ich kann jetzt einfach mal sagen, nee, ich kann jetzt und ich springe da jetzt auch ein oder ich kann dich da jetzt unterstützen. Und das ist doch das, was uns als Menschen aus, wir sind doch keine vereinzelte Roboter, sondern wir sind Gemeinschaftswesen. Und warum ist es so schwer, in dieser Gemeinschaft der Unterschiedlichkeiten was Gutes hinzukriegen? Also ich glaube nicht, dass es so schwer ist, sondern es gibt so viele Einflussmenschen, die meinen, die müssen das kaputt machen oder die müssen das unterdrücken.
Ja, das ist sehr verlernt. Und wir haben lange auch in München gewohnt jetzt und wohnen jetzt aber auf dem Land tatsächlich. Mhm. Und ich finde, da merkt man das im Alltag sehr, sehr stark, wenn Menschen ja sehr überlastet sind und sehr, sehr reizüberflutet sind, habe ich auch einfach wenig Kapazitäten frei für andere. Und ich finde, das ist so dieses klassische Verkehrs- und Alltagsbeispiel, dass das alles so hochkocht. Und das macht ja keiner aus böser Absicht, sondern weil einfach kein Raum und keine Kapazität mehr frei ist, wenn ich selber so auf Anschlag bin. Und dann habe ich auch keine Kraft mehr, mal jemandem Umzugskiste zu tragen oder was auch immer. Und ich glaube, der zweite Strom, der da sehr einspielt, ist ja diese starke Außendarstellung, ob dieser Welt, in der wir leben, es ist natürlich nicht so prestigeträchtig, ein Foto vom Umzugskiste tragen zu machen, sondern das tolle Essen im Restaurant so und so. Und meine Perspektive ist aber ganz, ganz anders darauf geworden mittlerweile, weil ich denke, naja, aber das, was mein Herz wirklich berührt und was mich durch mein Leben trägt, ist im Zweifel die belegte Semmel und die Umzugskiste tragen, weil das ist ja die Verbindung, die bleibt. Das sind die Menschen, die bleiben. Und niemand, der je gestorben ist, sagt dann, boah, ich bin stolz auf das tolle Essen und meinen geilen 24/7-Job, sondern diese Momente, die mein Herz berührt haben. Und ich glaube, die wieder mehr zuzulassen, bringt auch mehr Weichheit wieder in unsere Welt.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, Anna. Kann ich gut unterstützen.
Liebe Vera, was würdest du der 18-jährigen Vera zuflüstern von heute, aus deiner Perspektive von heute?
Dein Leben wird spannend werden. Und ist sehr abwechslungsreich und gar nicht langweilig. Ich glaube, ich würde gar nicht so viel andere Sachen sagen. Ich war ja schon mal verheiratet, habe sehr jung geheiratet. Aus mir noch immer unbekannten Gründen habe ich mich dann in so eine Konvention irgendwie pressen lassen. Das würde ich sagen, lass das, das ist zu früh. Geh noch mal mehr dieser Technologieneigung nach und lass dich da nicht irritieren. Aber wie gesagt, ich bin nicht jemand, der zurückblickt und bedauert oder hadert. Aber es ist ja alles in dem Kontext zu sehen. Ne? Also wenn ich jetzt heute 18 wäre, würde ich sagen, ich würde auf jeden Fall mich mit Technologie und Dingen beschäftigen, die unser Leben verändern können. Also ich bin in großer Bewunderung, ich engagiere mich ja auch bei Encourage Ventures für Startups, in großer Bewunderung für insbesondere Frauen, die mit Technologie oder mit Dinge einfach neu erfinden oder Verbesserungen ranbringen. Das würde ich sagen, bleib einfach aufmerksam und wach und guck dir an, wo die entscheidenden Dinge im Leben passieren und nicht die, die andere definieren als entscheidend. Das würde ich, glaube ich, auch nochmal sagen.
Das könnte ein Ambassador-Werbeslogan meiner Arbeit sein, weil ja viel Energie eben verloren geht. Wenn ich eben mit meinen Klientinnen auch arbeite, ist es oft dieses, dass sie so sehr erschöpft sind und sehr entkoppelt von sich selber. Und einer der Gründe ist natürlich diese extreme Überanpassung, in der ja auch so meine Generation viel erzogen wurde. Ja. Und das zahlt sich halt ab einem gewissen Punkt, kommt es halt irgendwann alles zurück. Ne? Und dann kommt so langsam dieses und jetzt und was machen wir jetzt und wo bin ich eigentlich in dem Ganzen und das Bild ist perfekt. Aber, ja.
Mhm, genau. Nee, und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, Caroline, Günther und ich, wir haben ja so ein Format aufgelegt, was wir letztens ausprobiert haben und jetzt zum zweiten Mal Ende Februar machen, so ein Frauenstärken oder ja, so einen frauenunterstützenden Workshop, wo wir einfach sagen, das ist vielleicht auch was wir merken, wir brauchen einfach Zeiten, wo wir uns mit uns selbst beschäftigen können, was auch immer das bedeutet, ohne zu werten, das zuzulassen, zu sagen, das beschäftigt mich, ich bin hier an einem Punkt, möchte gerne irgendwie das mal für mich klären. Und da war ich schon erschrocken, wie wenig Zeit sich Frauen nehmen wollen, das auch zu tun. Und ich hoffe, dass wir dieses Format noch ein bisschen ausbauen können. Aber das ist auch sowas, was wir versuchen, mit Zuversicht und Mut und Veränderung und Zukunftsperspektiven da eine Unterstützung zu leisten. Und das muss ich auch sagen, das macht sehr viel Freude, da auch was zurückzugeben. Ne? Also aus einer Zeit, wo ich merke, so da Da bin ich dann irgendwie mit mir irgendwann besser klargekommen oder so. Aber das ist heute schon echt, echt härter und anders. Und auch das zu anzuerkennen, dass es eben jetzt nicht darum geht, irgend so ein altes Kochrezept rauszunehmen, sondern zu sagen, ne, ich höre dir erstmal zu und versuche zu verstehen, was ist denn eigentlich das Thema und kann ich da irgendwas zu beitragen, dass es auf dem Weg geht, gelöst zu werden. Weil lösen kann ich sowieso nicht, also ich kann nur unterstützen in irgendeiner Form.
Ja, spannend. Wenn ihr da Impulse braucht, kann ich mich gerne einbringen. Ich habe da sehr, sehr viel
das glaube ich.
Zeit und Energie und Coachingstunden und Gedanken reingebracht. Und du hast gerade gesagt, die Frauen nehmen sich so wenig Zeit. Und ich glaube, das ist oft auch ein unterbewusster Prozess, weil wenn ich hinschaue, muss ich natürlich mit der Erkenntnis auch was machen. Und dann geht es halt sehr, sehr, sehr schnell um Identität. Und wenn ich nicht einfach nur irgendein Tool wie ein Fitnessstudio nutzen möchte, sondern Identität, wenn es wirklich um die Identität geht, dann brauche ich auch die vielleicht unbewusste Zulassung meiner Seele und meines Geistes, dass ich das jetzt kann. Und das ist natürlich ein großer Schritt.
In der Tat, ja, das stimmt. Aber er lohnt sich.
Also
und es ist aus meiner Sicht der einzige, ist der einzige, um einigermaßen gesund zu bleiben. Und wir sehen ja, wie hoch die Krankheitsraten werden gerade, ne, wenn so bestimmte Dinge eben nicht sind. Also da finde ich, ist schon auch gute Evidenz mittlerweile da zu sagen, es lohnt sich ja, diesen Weg zumindest mal anzuschauen.
Ja. Gibt es eine Entscheidung in deinem Leben, die du bereust?
Nein. Vielleicht geheiratet zu haben zu früh zum ersten Mal, aber das ist müßig, weil sich das dann auch gut geregelt hat, das dann auch gut zu Ende zu bringen.
Gibt es eine Entscheidung, auf die du besonders stolz bist?
Also stolz bin ich eigentlich selten, aber was ich toll finde, ist, dass Thomas und ich uns irgendwie so gut ergänzen und verstehen und auch als Paar so gut sind, dass wir zum Beispiel damals die Entscheidung getroffen haben für die beiden syrischen Brüder, die geflohen sind 2015, die in unsere Familie aufzunehmen und uns ganz um die zu kümmern und zu sagen, hier können wir einen Beitrag leisten für Integration. Das erfreut mich mit großer Freude, weil wir, Mohammed, der ist zurückgegangen nach Syrien im Herbst letzten Jahres, aber Ahmed und wir haben eine sehr große Verbundenheit und das ist sehr schön zu sehen, was man doch machen kann, wenn man sein Herz öffnet.
Ich habe sehr oft Gänsehaut in unserem Gespräch, jetzt geht es schon wieder. Was hast du früher geglaubt, was du heute völlig anders siehst?
Ich glaube, ich habe zu sehr gedacht, dass wir auf einem guten Weg sind, dass das Gute in der Übermacht ist. Also, dass es eine Sehnsucht aller Menschen sein könnte, in Frieden und Freiheit zu leben. Also, was ich nicht vorausgesehen habe, ist diese massive Macht an autoritären, also gerade diese sehr stark abgrenzenden, menschenverachtenden Kräfte. Das habe ich mir nicht vorstellen können, dass es so krass wird. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch so viele, die sich da gut mit beschäftigen und sich gut, wie gesagt, ich bin da sehr geschichtsinteressiert und politikinteressiert. Ich höre mir auch die übelsten Podcasts an, die sich mit Tech-Pros beschäftigen, aber es hilft mir nochmal so den Horizont zu erweitern. Und ich glaube, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist diese Gedankengänge dieser Menschen. Ich versuche dann immer zu verstehen, was müsste bei mir passieren, dass ich in so eine Richtung gehe. Und es ist ja nicht so, dass mein Leben easy war und ich alles irgendwie, aber das ist so abstrus und auch so sich so zu erhöhen über andere, das finde ich krass.
Ja, und das macht so ohnmächtig, weil mein nächster Gedanke ist dann direkt immer, und was macht man jetzt? Und also man kann sehr wenig machen, außer selber eben eine andere Haltung zu bewahren und ja, versuchen.
Ja, aber ich glaube, also meine Freundin fragt mich das immer, wo kommt denn meine Motivation her? Ich finde, man muss erst immer Informationen und verstehen, dass da was passiert und sich damit auseinanderzusetzen und dann wachsam zu, also dann ist, bin ich bin heute, jetzt nachdem ich mich wirklich letztes Jahr auch viel damit beschäftigt habe, ich komme ja nur aus diesem Tech-Umfeld, ne, und so ein paar Bauchkrummeln, die ich früher hatte, haben sich jetzt bestätigt. Und ich hätte dir damals gar nicht sagen können, warum das so ist. Es fühlte sich nur komisch an. Aber sich damit auch auseinanderzusetzen und zu sagen, wie viel lasse ich davon in mein Leben und was kann ich vielleicht auch tun und andere ein bisschen zu informieren und zu sagen, ne, also sei da mal wachsam oder wenn das passiert oder ne, lass uns lieber verbinden als auseinanderdriften. So, ich finde, im Kleinen kann man immer irgendwas was machen und da haben wir ja schon mit angefangen. Also da bin ich dann nicht diejenige, die sich hinsetzt und sagt, oh Gott, ich arme, jetzt am Ende meines Berufslebens kommt das alles noch raus und nee. Also irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, müssen wir immer was tun. Wir beide tun ja auch heute was. Wir sprechen zumindest darüber.
Ich bin auch immer am Machen, immer.
Ja. Es ist auch, glaube ich, gesünder als so viel Angst zu haben, dass man paralysiert ist und gar nicht mehr was machen kann.
Ja. Was hast du von eurem Hund gelernt?
Wie wichtig manchmal Routinen sind, was ich jetzt nicht unbedingt, also lange Zeit immer abgelehnt habe, aber so sehe ich so seine Routine, ne? Und so dieses unbändige Vertrauen in uns als Menschen und so diese Zuneigung auch die Tiere. Also uns besonders auch so, der Hund, ich hatte ja große Angst vor Hunden, das ist ja mein erster Hund und dieser Hund hat es tatsächlich geschafft, dass ich keine Angst mehr habe vor Hunden, ich habe immer noch großen Respekt.
Den ihr habt, das muss man vielleicht, ihr habt glaube ich so einen Ridgeback oder sowas,
ne? Der ist ein Ridgeback, genau, Etro, der wird jetzt 10.
Muss man sagen, das ist jetzt kein kleiner Schoßhund.
Nee, schon ein richtig, richtig großer Hund. Genau. Und so, dass man eben, das ist nicht auf die Größe, weißt du, und diese, vielleicht ja, dass auch so dieses Schein und Sein ist nicht immer das Gleiche. Ne, wenn er sich jetzt aufspielt als Rüde und da den dicken Max markiert, kann ich das manchmal gut übertragen auf Männer.
Spannend. Wir haben auch einen Hund und weißt du, was ich von unserem Hund gelernt habe? Wenn es für ihn so sehr unübersichtlich wird, der setzt sich erstmal hin und guckt und beobachtet und dann entscheidet der, was er macht oder hofft, dass wir entscheiden. Und das habe ich mir so ein bisschen auch mitgenommen. Man muss nicht immer gleich so erster Schnellster mit dem Kopf durch die Wand, sondern beobachten und dann eine Entscheidung treffen. Das habe ich auf jeden Fall von unserem Hund gelernt.
Und was habt ihr für einen Hund?
So ein Beagle-Mischling, der kommt
aus Schwarz.
Wir sagen immer Beagle-Giraffe, der hat so längere Beine und ist schmaler, aber sieht ansonsten eigentlich aus wie so ein Beagle.
Schön.
Ja, ich liebe es auch. Was bedeutet Lebenszufriedenheit für dich?
Mit sich klarzukommen, ne? Sich aushalten zu können, nicht immer danach zu streben, was noch besser sein könnte und was noch anders, sondern das, was man hat, auch anzugucken zu können und zu sagen, kann ich jetzt damit auch mal zufrieden sein? Ne? Also Zeit, habe ich ja gesagt, also Zeit zu haben, sich Zeit nehmen zu können, beobachten zu können, zuhören zu können, das bringt mir große Zufriedenheit. Eben auch, was du gesagt hast, nicht dieser Aktionismus und immer sofort loszustürmen, was ich sehr, sehr viel und lange in meinem Leben getan habe, sondern ja irgendwie so in eine Balance zu kommen. Also ich glaube, das drückt es am meisten aus. Das habe ich in Japan sehr stark gelernt. Also eine Balance zu haben, dass ich das Gefühl habe, ich bin überwiegend im Gleichgewicht, was natürlich nicht jeden Tag und immer bin, aber so, dass ich so merke, ich komme in so eine Form, dass ich im Gleichgewicht bleiben kann.
Wann fühlst du dich besonders erfüllt?
Wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, insbesondere mit meinem Vater. Also so diese Gelegenheit zu haben, ihn noch zu haben und auch diese Zeit mit ihm verbringen zu können, ohne zu wissen, wie lange die ja tatsächlich ist. Aber so, ja, so, wir haben so eine innige Verbundenheit und das hatte ich schon als Kind und das jetzt nochmal zu spüren in einer anderen Rolle ist sehr, sehr, sehr schön, sehr intensiv.
Sehr berührend. Wie hältst du Verbindung mit dir selber? Wie erdest du dich? Wie hältst du diese Verbindung mit dir auch bei all diesen Themen?
Vielleicht, weil ich mich einfach davon ausnehme. Also ich bin, es geht da nicht um mich. Also die Verbindung ist die, dass ich sage, ich habe ja vieles in meinem Leben erreicht, ich habe so viel von der Welt gesehen. Vielleicht auch so eine Genügsamkeit zu sagen, das ist jetzt so, ich habe nicht das Streben, es muss immer noch wieder was Neues kommen. So verbinde ich mich damit, einfach wenn jetzt mal irgendwie sowas emotional außer Kontrolle. Und Thomas, mein Mann, ist auch eine gute Verbindung. Wir sind sehr unterschiedlich, der dann eigentlich auch mal sagt, so jetzt komm jetzt, wir sind doch jetzt hier und jetzt das. Und wenn ich so anfange, so über die Welt geschehen, dann verliert man sich ja so schnell. Mhm. Dann wieder zurückzukommen, zu sagen, nee, was kann ich jetzt heute tun, was kann ich nächste Woche tun und nicht irgendwie so den Anspruch zu haben, ich muss jetzt hier auch Superwoman sein. Nee, das sind nicht. Also es sind die kleinen Dinge, die Verbindung herstellen.
Mhm. Welche Träume hast du noch?
Eigentlich keine. Also ich bin auch keine Bucketlist oder so, gar nicht. Wie gesagt, ich wünsche mir, dass wir noch ein bisschen länger Zeit haben mit unseren Eltern und meine Schwiegermutter, dass sie einigermaßen gesund bleiben. So, dass es so eine schöne Form von unserer Familie weiterhin so schön bleibt, dass Ahmed seinen Weg findet und so. Also meine eigenen Träume sind überwiegend alle erfüllt worden. Also da gibt's nichts. Wenn wir noch mal eine große Fernreise machen können, würde ich gerne Thomas mal in Japan zeigen. Das ist noch so ein kleiner Traum, den ich hoffe, dass wir uns den noch erfüllen können, weil ich weiß, dass es ihm da so, so gut gefallen würde und dass wir das irgendwie auch mal zusammen uns angucken können.
Toll. Wenn du eine Sache weitergeben dürftest an die Hörerin, die sich ja häufig in ihrem Alltag jetzt aktuell so fragen, wie kriege ich alles unter einen Hut oder wie eigentlich, was jetzt, was würdest du den Frauen mit auf den Weg geben?
Ich würde gerne das Bild von dir übernehmen, von eurem Hund, zu sagen, einfach innehalten und nicht alles gleichzeitig zu machen, sondern sich ganz bewusst hinzusetzen, nichts zu tun und dann sagen, was ist wirklich jetzt das, also was geht's denn jetzt gerade? Was mir immer sehr geholfen hat, ist zu sagen, was ist super wichtig und alles andere ist dann nicht mehr wichtig. Also zu priorisieren und nicht den Anspruch zu haben, perfekt zu sein in alle Richtungen, sondern zu sagen, weniger ist mehr, aber das dann wirklich auch so mit richtiger Anstrengung das zu verwirklichen, was sehr, sehr wichtig ist. Und viel mehr auf ihr Herz zu hören als auf ihren Verstand. Der ist oft sehr fehlgeleitet.
Das kann man natürlich dann immer beim Podcast nicht sehen. Aber ich kriege so richtig ein bisschen und grinse, weil das wirklich, das berührt mein Herz und nicht meinen Kopf, was du sagst. Und zum guten Schluss, die Frage bekommen alle. Das Leben mit goldenen Flügeln bedeutet für dich?
Ehrlich gesagt habe ich das echt überlegt. Du hast mir das ja vorhin schon gesagt. Was sind denn goldene Flügel? Also was wären für mich denn goldene Flügel? Goldene Flügel sind das Leben so weiter so gesund und optimistisch und freundlich und fröhlich weiterleben zu können und ein bisschen was zu hinterlassen, eine Spur zu hinterlassen, die hoffentlich geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das wäre so, so schön, aber auch einfach hier angekommen zu sein und vielleicht auch diese goldenen Flügel zwischendrin gut genutzt zu haben, um dahin zu fliegen, wo ich jetzt bin. Das wäre vielleicht sogar noch die bessere Antwort.
Danke, liebe Vera, dass du heute mitgemacht hast.
Sehr gerne.
Hat wirklich in vielen Teilen mein Herz heute berührt. Und
schön.
Ja, ich freue mich, dass ich dich eingeladen habe. Ich will alle viel von dir lernen.
Herzlichen Dank, Anna. Du bist aber wirklich eine wunderbar angenehme Gesprächspartnerin und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
Danke.